Hallo, liebe Sackhörerinnen und Sackhörer. Hier spricht Nicole zu euch, die Produzentin dieses Podcasts. Und zwar habe ich ein kleines Anliegen. Ihr wisst vielleicht bereits, dass wir beim Deutschen Podcastpreis beim Publikumsvoting in der Kategorie Beste NewcomerIn gelistet sind. Und damit wir nominiert werden können, brauchen wir eure Hilfe. Es ist gerade die letzte Abstimmungswoche und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben könntet. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes. Es benötigt nur 2 Klicks, um uns zu unterstützen. Und wir danken euch an dieser Stelle nochmals ganz, ganz herzlich für euren Support. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast für selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften mit philosophischer Expertise von Max, der mir hier gegenüber sitzt. Willkommen zurück im Studio, Max.
Hallo.
Und ich bin Adrian, der Psychologe im Haus, und zusammen gehen wir heute in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts, in die Welt der Daten und personalisierten Werbung und fragen uns, was das alles mit Aufmerksamkeit, spezifisch mit dem Defizit von Aufmerksamkeit zu tun hat, was wir unter anderem auch bei ADHS sehen. Vorher besprechen wir aber wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question. Und das ist heute eine Frage von mir, deswegen mache ich einfach weiter. Und zwar, Max, die Frage ist, wenn du mal zurückdenkst an deine Kindheit, an deine Erfahrungen, die du damals so gemacht hast, welche dieser Erfahrungen hast du heute am ehesten nochmal? Oder wann fühlst du dich in deinem Erwachsenenleben, deiner Kindheit am nächsten, in welchen Momenten?
Ich hatte gerade vorher schon so ein bisschen dieses Gefühl, als du 21. Jahrhundert gesagt hast, weil ich als Kind immer so ein bisschen überfordert war mit diesen Jahrhundertangaben und ich musste immer kurz überlegen und dachte so, ah ja. Aber es ist auch witzig, weil wir ja beide noch im 20. Jahrhundert geboren sind.
Genau.
Also es müsste eigentlich so was typisch 90s-mäßiges sein, aber ich glaube, meine Antwort ist der Mond.
Mhm. Wenn du den Mond anschaust.
Wenn ich den Mond anschaue, fühle ich mich wieder wie der Teen Wolf, der ich einst war.
Sehr gut.
Nein, es ist eher so, dass ich kann mich echt spezifisch an eine sehr starke Sonnenfinsternis erinnern, die so um die 2000er Jahre war.
Ich glaube, es war 2000, oder? Ich erinnere mich auch.
War es sogar 2000?
Wir waren im Urlaub in England und haben diese Sonnenfinsternis gesehen und ich weiß noch, ich hatte nicht eine dieser speziellen Sonnenbrillen dafür, sondern einfach die Sonnenbrille von meinem Vater auf.
Was? Das ist ja fahrlässig.
Ja.
Jesus Maria. Ich bin nachher noch jemand angezeigt nach dieser Folge.
Ich weiß, ich will jetzt hier nichts legal Bindendes sagen.
Vielleicht hatte ich die Sonnenbrille
von meinem Vater. Ich bin mir da nicht 100% sicher bei der Erinnerung.
Ja, ja, genau, das war ein Riesending. Das war so eine Jahrhundert-Sonnenfinsternis. Und ich weiß noch, wie meine Tante sogar zu uns zu Besuch kam, dass wir das alle zusammen schauen können, ich mit meinen Cousinen noch. Und da war ich noch sehr klein auf jeden Fall, aber es hat mich extrem fasziniert. Und heute denke ich fast jedes Mal daran, wenn ich den Mond bei Tageslicht sehe. Also immer, wenn ich draußen bin und ich sehe den Mond irgendwo, dann versuche ich mir als erstes vorzustellen, dass ich so auf einem fremden Planeten bin, wo man so andere Planeten auch sieht, die man bei uns nicht sieht. Und als nächstes fällt mir diese Sonnenfinsternis ein.
Ja, witzig.
Aber lustig, dass du die auch gesehen hast, aber wahrscheinlich hat die jeder gesehen in dem Alter.
Ja, es war wirklich so eine Jahrtausend-Sonnenfinsternis angeblich.
Mir fällt noch mehr ein, aber sag es mal du, wenn du...
Neulich vor ein paar Wochen gab es auch eine Sonnenfinsternis und da dachte ich so, Moment mal, wurde mir das damals 2000 nicht so als die Jahrtausendfinsternis verkauft, die es nie wieder geben würde? Und dann habe ich erst verstanden, dass es häufiger so Finsternis gibt, aber eben es ist halt ein anderes Ausmaß und damals war es halt besonders lang, glaube ich.
Es gibt immer mehr Leute, die so Flugreisen unternehmen, dass man eben Sonnenfinsternisse sieht. Also du kannst extra irgendwo hinfliegen oder im Flugzeug sogar sein, dass du genau in der richtigen Position bist für die Sonnenfinsternis.
Ah, okay.
Aber es ist schon so, dass es variiert und es gibt Zeitpunkte und Orte, wo die Sonnenfinsternis totaler ist, wenn man das überhaupt sagen kann, als sonst.
Hm.
Also so Halblebige gibt es immer, aber es fällt dir fast nicht auf auch.
Okay. Ja, für mich war das, ich habe bei dieser Frage daran gedacht, ich hatte mal so einen Tag, wo ich mich so ein bisschen ja einfach geistig ausgelaugt und irgendwie so ein bisschen quengelig gefühlt habe und so dann gemerkt habe, ja, es war, weil ich nicht genügend geschlafen habe und dann einen langen Arbeitstag hatte und irgendwie abends dann so negativ geworden bin emotional und dann gemerkt habe, ich muss einfach schlafen gehen, ich muss einfach ins Bett und dann auch mich erinnert habe, wie das früher war als Kind, wo man einfach dann so drauf war.
Wo man
war.
Einen langen Arbeitstag hatte,
genau.
Und dann nach Hause gekommen ist und einfach nur schlafen wollte.
Einen langen Arbeitstag im Playmobil-Büro. Aber ja, man war dann auch einfach so quengelig, weil man nicht genügend geschlafen hat und man hat das damals noch nicht so verstanden.
Im Playmobil im Büro, das kam aus nichts. Plötzlich kommt er damit. Ich habe das Gefühl, dir wurde deine Kindheit gestohlen, Adrian. Hast du gearbeitet und Sonnenbrillen bei Finsternissen angehabt?
Nein.
Das hört sich hier alles sehr problematisch an.
Das ist das Ding, man fühlt sich ja schon, als wäre man bei der Arbeit, wenn man in den Kindergarten geht als Kind. Auch wenn es eigentlich keine richtige Arbeit ist, aber es ist halt trotzdem geistig erschöpfend. Und ja, man wird dann müde und irgendwann quengelig. Und genau das hat man eben lustigerweise auch als Erwachsener. Da denke ich, fühle ich mich der Kindheit am nächsten, weil ich das fühlt sich noch genau so an wie damals, dieses Gefühl.
Obwohl ich als Kind nie so geistig erschöpft war. Also in der Schule gab es halt Zeiten, wo in der Schule für mich alles extrem einfach war und dann war ich extrem gut. Mhm. Und dann gab es einfach Zeiten, wo ich in der Schule extrem schlecht war, weil ich mich überhaupt nicht drauf konzentriert habe und dann war ich extrem schlecht. Also bevor ich jetzt hier überleiten will zur Folge, es gibt auch noch andere Sachen, wo ich mich eher wieder als Kind fühle. Zum Beispiel, wenn meine Mutter irgendwas kocht, was sie nur früher gekocht hat oder so. Hm. Also hört ihr den Podcast und ich möchte hier Punkte sammeln.
Nächste Woche bitte braten mit.
Ja, wirklich, es gab echt bei uns manchmal so ikonische Essen und manchmal kocht sie das wieder und dann denke ich auch so, ach, das war schon geil, wo man einfach nichts machen musste für Essen.
Ja.
Kindergarten wie Arbeit kann ich jetzt nicht wirklich unterschreiben, aber immer wenn Leute über Bitcoin reden, denke ich daran, dass wir im Kindergarten so ein Trading-System für Steine hatten. Das war voll das Ding bei uns, dass man so Steine hin und her gegeben hat und der die meisten Steine hatte, war der König und so. Und ich meine, es war vergleichsweise einfach, weil es so viel Mining-Möglichkeiten gab. Also du hast halt wirklich einfach irgendwo gegraben und dann kamen halt die Steine irgendwo vor und dann warst du ein reicher, ein gemachter Mann plötzlich.
Ja.
Es passt aber nicht gut dazu, dass ich sehr oft nackt war im Kindergarten.
Ich meine, es war damals schon so, wie sonst auch in der Wirtschaft, wo man mit tatsächlichen Materialien arbeitet. Aber man hat damals auch schon gemerkt, diesen Bitcoin-Effekt, dass es alles sehr, sehr sozial ist. Mhm. Dass manche Kinder einfach sehr gut darin waren, Sachen viel teurer zu verkaufen als andere, weil sie einfach gesagt haben, ja, das ist aber viel mehr wert.
Voll, wir haben auch so gemacht, so große Steine für 5 kleine und sowas.
Ja.
Und vor allem, das hat nur Spaß gemacht. So wie es bei Bitcoin auch ist, während andere Leute auch Spaß daran hatten und wenn du der Einzige mit einem Haufen Steinen warst, war es einfach komplett nutzlos.
Ja, aber andererseits war es halt auch so ein System, was du versucht hast zu verstehen, um dann die meisten Steine zu bekommen.
Ja, aber mein Ding war eher nackt zu sein und ich hatte dann einfach die Steine. Das Problem ist halt, wenn du die ganze Zeit nackt bist, hast du auch keine Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Es wird ja alles geschnitten hier.
Nicole wordet so, warum? Weil Nacktsein einfach witzig war und ich habe das einfach ausgekostet, bis mein Schamgefühl gekickt hat, so naja. Mit 17.
So mit 35.
Nee, aber ich weiß nicht, ich hatte auch so einen Freund, den Peter. Oh Gott, wo geht das hin, diese Geschichte? Der war auch sehr oft nackt und wir haben das einfach so zusammen zelebriert. Aber ich wollte damit nicht sagen, dass ich mich wieder wie ein Kind fühle, wenn ich nackt bin.
Freikörperkultur, Max. Ja gut, Nacktheit war damals ein bisschen anders. Heute sind wir nämlich irgendwie auch alle nackt, aber in einer anderen Art und Weise, nämlich im Sinne der Information und der Datenfreiheit. Und da leiten wir mal über zur heutigen Folge. Und zwar haben wir heute die Seldomly Asked Question.
Sind wir selbst schuld, wenn unsere Aufmerksamkeit flöten geht?
Heute bei Seldomly Asked Questions, Surveillance Capitalism.
Wenn Nicole mal in den Ferien ist und uns zutraut, dass wir alleine eine Folge aufnehmen und veröffentlichen, dann machen wir einfach eine Folge über sie.
Heute bei Nicole Asked Nicole. Nicole! Gut, wir sind drin in der Folge und wir besprechen heute Aufmerksamkeitsdefizit, was durch die Transformation unserer Welt verursacht wurde, vermeintlich, nämlich durch die Transformation hin zu einer digitalisierten Welt mit Social Media, mit personalisierter Werbung, mit viel mehr Zeit, die wir auf Social Media verbringen, das Gefühl, dass man sich nicht mehr losreißen kann oder dass man irgendwie Schwierigkeiten bekommt, einfache Aufgaben zu erledigen in seinem täglichen Leben, weil man irgendwie immer dann was anderes tut. Es gibt auch offizielle Statistiken. Es gibt aus den USA vom Center for Disease Control and Prevention, glaube ich, oder das oberste Gesundheitsamt der USA. Die haben eine Webseite, wo sie verschiedene Studien zitieren. Die größte davon ist die National Health Interviews Survey und die hat von 1997 bis 2018, glaube ich, oder 2017 hier die Rate von ADHS-Diagnosen bei 3- bis 17-Jährigen, also Kindern und Jugendlichen, in so einem schönen Graph visualisiert.
Und wie sieht dieser Graph aus, Adrian?
Das ist stetig steigend. Also das bedeutet, dass ADHS von 1997 bis 2017 ziemlich stetig zugenommen hat. Immer mehr Kinder und Jugendliche haben ADHS. Also ich glaube, das ist schon ein Anstieg von ungefähr 50%. Das ist schon enorm, denn das war bei etwas weniger als 6% und ist dann bei knapp 10% 2017 im Vergleich zu 1997. Also da hat sich einiges getan und das ist eben interessant, weil es genau in diese Zeit Spanne fällt, in der das Internet popularisiert wurde, in der mehr Menschen Smartphones bekommen haben, Social Media angefangen haben zu nutzen und auch immer mehr Social Media genutzt haben. Facebook, Instagram, TikTok, die haben an Popularität gewonnen in den letzten 10, 20 Jahren. Und da kann man schon einen gewissen Verlauf nebeneinander her sehen.
Genau, aber die Frage, die wir heute besprechen wollen, ist ja nicht, nimmt das Internet oder nehmen Smartphones Einfluss auf uns? Also wir wissen alle, dass das die Welt verändert hat, dass das auch Einfluss hat auf unsere Aufmerksamkeit. Aber die Frage, die wir eher besprechen wollen, ist, sind wir denn selbst schuld daran? Können wir das selber beeinflussen? Oder ist hinter diesem Kapitalismus, der diese Geräte und Apps und Social Media vorantreibt, entwickelt, vielleicht auch ein größerer Plan, ein Profitplan, der uns so stark beeinflusst, dass wir selbst gar keine Verantwortung haben, ob die ADHS-Symptomatik steigt oder nicht.
Genau.
Hast du persönlich das Gefühl, dass Aufmerksamkeit abnimmt und ADHS-Symptome zunehmen?
Auf jeden Fall. Bei mir persönlich. Ich hatte früher schon auch definitiv so Merkmale von ADHS-Kindern, aber das war dann eher so Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und nicht so sehr Hyperaktivität. Und das war dann aber eher so Tagträumerei und so Sachen, die für Kinder eigentlich auch ein bisschen normal sind. Mhm. Und andererseits habe ich früher Bücher verschlungen, wie du das jetzt noch tust, wo ich immer erstaunt bin oder Bewunderung finde. Aber damals habe ich einfach so Bücher genommen und die einfach durchgelesen. Das war so mein Entertainment. Und heute habe ich das Gefühl, ich habe so viele Sachen und ich bin die ganze Zeit mit 5 Sachen gleichzeitig beschäftigt und ich hänge die ganze Zeit am Handy und beschäftige mich mit Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind und merke da schon einen ganz deutlichen Unterschied zu damals und habe auch das Gefühl, dass das sich wirklich auf meine Konzentrationsfähigkeit dann auswirkt, dass ich manchmal merke, ich kann mich nicht mehr so lange konzentrieren oder ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich mich mal beginne, auf etwas zu konzentrieren und ich merke, es ist eine unglaubliche mentale Leistung, die da erfordert wird, dass man sich dann wirklich davon losreißt, von dieser Ablenkung, die Social Media zum Beispiel bieten. Da gibt es dann natürlich Sachen, die sind designed, um deine Aufmerksamkeit wieder zu ergattern. Zum Beispiel so Notifikationen, Nachrichten, alles Mögliche blinkt und du bekommst ständig Signale vom Gerät, dass du eben interagieren sollst und das gibt einem schon das Gefühl, dass es schwieriger ist, sich zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit wieder zu fokussieren.
In meinem Umfeld höre ich das mittlerweile ständig, dass Menschen in meinem Alter, aber auch eher Jüngere, sowas sagen wie, eigentlich hätte ich Bock mehr zu lesen, eigentlich würde ich mich gerne mehr auf meine Hobbys konzentrieren zum Beispiel. In meinem Umfeld sind auch einige Lehrer und Lehrerinnen, die mir natürlich ständig erzählen von Kindern, die so in Anführungszeichen undiagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome oder auch Hyperaktivitätssyndrome haben. Worüber wir hier sprechen, ist ja nicht unbedingt nur klinisch relevantes ADHS, sondern es geht generell um die Symptomatik, also Konzentrationsprobleme, Ablenkbarkeit, aber auch ständig in Bewegung sein, nicht still sitzen können, manchmal auch so Gefühle nicht zu differenzieren können und einfach so ein bisschen verknäuelt wahrzunehmen, nennt man das, glaube ich, manchmal. Oder auch einfach verpeilt sein, also wie krass verpeilt ich als Kind war. Ich glaube, ich habe jede zweite Woche Sporttaschen im Bus vergessen oder so.
Ja.
Aber gleichzeitig hatte ich nie das Problem, mich wirklich auf ein Buch oder irgendwas, was mich wirklich interessiert, zu konzentrieren. Zum Beispiel auch Dinge in der Schule, die mich wirklich interessiert haben. Da konnte ich echt viel Zeit damit verbringen. Und ich glaube, der Punkt war halt wirklich, es gab auch nichts anderes, was echt interessant war. Also zum Beispiel hatte ich auch keine so Spielekonsole oder sowas zu Hause. Das heißt, wenn ich mal sowas gespielt habe, dann eher bei Freunden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das passt mega gut zur Sau heute eigentlich zufälligerweise. Manchmal habe ich heute so Tagträumereien und so und die erinnern mich auch extrem an meine Kindheit. Dass ich so das Gefühl habe, ich habe echt mal wieder so komplett die Zeit vergessen mit irgendwas. Es können Tagträumereien sein, es kann ein gutes Buch sein, es kann aber auch ein Spiel sein, das mich wirklich fasziniert. Aber ich habe das Gefühl, es hat extrem abgenommen und auch, dass viele Leute sagen, ihnen ist eigentlich seltener langweilig, spricht für mich dafür, dass man halt so viel Ablenkung zur Verfügung hat, dass man selten noch wirklich auf die Dinge fokussiert ist, die man fokussieren sein sollte. Zumindest nicht konstant.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Das zeigt mir auch so ein bisschen eine der natürlich positiven Seiten von Social Media, dass man eben nicht mehr sich so langweilt. Man kann natürlich auch sagen, gut, vielleicht hatte Langeweile damals auch positive Effekte, nämlich zum Beispiel auf die Kreativität, auf die Imaginationsfähigkeit oder auf andere Sachen, hat vielleicht was Meditatives, aber es stimmt schon, dass man sich nicht mehr ständig gelangweilt fühlt, ist natürlich auch etwas, was man positiv sehen könnte. Aber das geht mir genauso. Ich habe das Gefühl, ich langeweile mich überhaupt nicht mehr. Ich habe immer irgendwas zu tun und ich sehne mich eher danach, eben mal so einen ruhigen Moment zu haben, wo ich mal wieder ein Buch lesen kann. Ich habe auch 3 Bücher, die ich gerne zu Ende lesen würde. Und da komme ich nicht so leicht mehr zu heutzutage.
Vielleicht ist es nur meine Umgebung oder so, aber also zumindest in meiner Bubble oder in meiner Filterblase höre ich das ständig von Menschen, die sagen, ich würde so gern mehr lesen oder ich kaufe Bücher und lese sie dann doch nicht und so. Und ich meine, bei mir ist es eigentlich fast noch ein größeres Armutszeugnis, weil viele Menschen in meinem Umfeld arbeiten an der Universität und gerade in der geisteswissenschaftlichen Welt machst du eigentlich nichts anderes, als konzentriert Bücher zu lesen. Und da du vorher gesagt hast, du bewunderst mich dafür, es ist halt auch so, dass ich extrem viel daran arbeite, weil ich halt weiß, ich muss das machen. Ich meine, ich muss eine Stunde lang ein Buch lesen können, sonst komme ich nicht an die Infos, die ich brauche.
Ja, stimmt, das ist deine Arbeit. Ja, das mit den Büchern ist ein ganz guter Punkt, wo man anknüpfen kann mit nochmal der Unterscheidung zwischen ADHS und einfach normalen Aufmerksamkeitsdefiziten, denn ADHS ist eine psychiatrische Diagnose, die wird wie andere psychiatrische Diagnosen mit Hilfe des DSM-5 oder eines anderen akzeptierten Manuals für Diagnosen gemacht. Und da gibt es eben verschiedene Symptome, die abgefragt werden in einem klinischen Interview, das von einem klinischen Psychologen oder Psychiater durchgeführt wird. Und der oder die sagt dann, wenn eine gewisse Zahl von diesen Symptomen vorhanden ist, okay, ist jetzt hier auch eine signifikante Belastung gegeben. Es ist dann Leidensdruck oder eine signifikante Einschränkung des sozialen oder beruflichen Lebens der Person. Und da, wenn diese Sachen gegeben sind und eben keine Ausschlusskriterien vorhanden sind, dann ist man eben in der Lage, eine ADHS-Diagnose zu vergeben. Die Symptome an sich können aber auch bei anderen Menschen vorhanden sein, die keine Diagnose bekommen. Und da fokussieren wir uns heute darauf, ob das einfach generell diese Tendenz gibt zu mehr ADHS-Symptomen, zu verringerter Aufmerksamkeit in der generellen Bevölkerung. Und eine dieser Fragen ist zum Beispiel, haben Sie Schwierigkeiten, sich in der Freizeit ruhig mit etwas zu beschäftigen, zum Beispiel ein Buch zu lesen? Da gibt es noch einige andere ähnliche Fragen, die eigentlich darauf abzielen. So, kann man sich ruhig mit etwas beschäftigen? Kann man sich fokussieren? Kann man die Umwelt ausblenden? Wird man leicht abgelenkt? Das sind alles so Sachen, die werden getestet durch die digitalen Geräte, die wir heute so in unserer Tasche haben oder auf dem Schreibtisch.
Also mit getestet meinst du auf die Probe gestellt?
Genau, auf die Probe gestellt. Die verlangen eben unsere Aufmerksamkeit. Und wenn man sich da mal mit etwas anderem beschäftigen will, dann kann man schon fragen, braucht das heute mehr Energie als damals, um sich davon eben zu trennen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal alles aus oder ich stelle es woanders hin und ich lese jetzt nur das Buch durch, was ich mir vorgenommen habe.
Die Anzeichen und die Symptomatik von ADHS nimmt generell zu seit einigen Jahren. Das bedeutet auch, dass das subklinisch genauso zunimmt wie klinisch. Also ich glaube, davon kann man ausgehen. Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass nur diagnostizierbare ADHS-Fälle zunehmen und alle anderen nicht. Und eben auch diese anekdotischen Stories jetzt von vorher, wo man merkt, man hört immer mehr davon. Ein weiteres Beispiel dafür oder ein weiterer Beweis meines Erachtens ist, dass ADHS immer öfter so auch so selbstdiagnostiziert in Social Media vorkommt. So Leute, die halt so spaßhalber sagen, so, ha, guck, ich habe ADHS. Oder auch InfluencerInnen, die versuchen, auf ADHS aufmerksam zu machen und auch auf diese ganze Neurodiversitätsgeschichte aufmerksam zu machen. Das heißt, wir sollten vielleicht einfach akzeptieren, dass gewisse Menschen anders funktionieren, eine andere Aufmerksamkeitsspanne haben und vielleicht auch andere Stärken deshalb haben.
Das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt eine Neurodiversität und da ist es wichtig, das zu erkennen und zu akzeptieren und zu versuchen, die Menschen so einzusetzen oder so interagieren zu lassen in der Gesellschaft, dass sie alle ihre Stärken ausspielen können und so effizient wie möglich zusammen funktionieren und sich gegenseitig mit den Schwächen unterstützen können. Und da hat man natürlich einen festen biologischen Teil. Und jetzt sprechen wir aber auch über den anderen Teil, nämlich den, der nicht biologisch ist. Man kann eben von 1997 bis 2017 zum Beispiel nicht große genetische Veränderungen erwarten. Das passiert einfach über einen viel, viel längeren Zeitraum. Und deswegen fallen gewisse biologische Erklärungen da dann schon mal raus.
Also das heißt, was sind die Umweltfaktoren? Und da sind wir eigentlich beim Surveillance Capitalism, den wir ansprechen wollen, den Überwachungskapitalismus.
Genau.
Ich meine, wir reden ja nicht über den Aspekt der staatlichen Überwachung. Es geht ja nicht darum, dass zum Beispiel der chinesische Staat biometrische Software anwendet, um zu sehen, ob du bei Rot über die Straße läufst oder nicht, sondern es geht um Big Data, also um große Datenerfassung von deinem Verhalten auf Social Media zum Beispiel, auf Apps, über dein Handy, auch Standortdaten und die werden zu Profiling-Zwecken verwendet.
Genau.
Ich finde, man kann sich das so vorstellen, wie man Profiling eigentlich kennt, so aus dem True-Crime-Genre zum Beispiel oder auch aus so Fernsehserien, wo so ganz gewiefte Psychologen so aus einem anderen Staat eingeflogen werden nach New York ins Police Department und dann so aufgrund von wenigen Informationen, die sie über einen Täter haben, so darauf schließen, wie groß der ist, ob er männlich, weiblich ist, was er für Präferenzen hat, ob er gerne Steak isst oder ich weiß nicht, einfach so völlig abstruse Sachen, mit denen dann quasi der Fall aufgelöst wird. Nur leider ist es bei Surveillance Capitalism so, dass die Datenmengen viel, viel größer sind und statistisch erhoben werden und nicht so Hokuspokus-mäßig wie bei Profiling.
Genau. Shoshana Zuboff, die hat diesen Begriff so ein bisschen geprägt. Die definiert Surveillance Capitalism als das einseitige Besitzergreifen von privater menschlicher Erfahrung als Gratismaterial, das in Verhaltensdaten konvertiert werden kann. Also, wir lassen im Internet eine Fährte, wir lassen da Informationen da durch unser Verhalten, zum Beispiel einfach, wann wir welche Webseite aufrufen oder was wir auf einer Webseite anklicken. Und diese Information kann dann von dem Betreiber der Webseite oder auch von anderen Akteuren aufgenommen werden und gespeichert werden. Und damit kann dann mit schlauen Datenanalysen eben Verhalten vorhergesagt werden auch.
Ich meine, wie man das eigentlich am besten für mich zumindest beschreiben kann, ist, dass man sagt, man findet ganz gezielt heraus, wo die Schwächen von einer Person liegen, dass man diese Schwächen so ausnutzen kann, dass gewisses Kaufverhalten zum Beispiel beeinflusst wird. Oder aber auch einfach Aufmerksamkeitsverhalten. Und da sind wir eigentlich schon dabei. Ich meine, es geht nicht nur darum, dass du geschaltete Werbung auf Facebook hast, die dir genau die Objekte anzeigt, die du vielleicht gerne kaufen würdest. Sagen wir mal, durch die Daten, die du freigibst auf Facebook, findet dir der Algorithmus heraus, wie sehr, dass du Reis liebst. und dann steigt es dir einfach wochenlang Reiskocher vor. Das ist die eine Sache. Aber ich meine, die Daten werden auch dazu verwendet, dass du einfach auf Facebook selbst bleibst. Also was muss man dir anzeigen, dass du weiter scrollst? Wie muss die Seite gemacht sein, dass du weiter scrollst? Zum Beispiel, früher konnte man ja bei Google oder auch bei Facebook einfach auf Seite 2 klicken beim Feed. Ich meine, das hat doch niemand gemacht.
Ja, ja.
Aber jetzt kann man so endlos scrollen. Ich meine, das ist einfach eine Hammererfindung, um dich dran zu behalten.
Was ich in letzter Zeit häufig bemerkt habe, dass ich sehr kontroverse Videos in meinem Instagram-Feed sehe, wo ich denke, das mag ich eigentlich nicht, das like ich nicht, warum zeigt ihr mir das? Und ich glaube, es ist, weil es eben sehr, sehr viel Engagement bringt, Menschen mit sehr konträren Positionen zu konfrontieren, weil sie dann das Video erstmal schauen, dann kommentieren und sich streiten in den Kommentaren, was mehr Kommentare bedeutet und dann natürlich mehr Engagement, mehr Aufmerksamkeit. Und da, das hat sich auch so ein bisschen verändert, weil früher, also vor 15 Jahren vielleicht, ich weiß nicht, wann das war, aber in den ersten Tagen von Facebook oder Instagram, da hast du ja noch Sachen geliked und dann hat das einfach bestimmt, was in dein Feed kam. So die Seiten, die du geliked hast, da hast du dann die Updates bekommen oder von den Leuten, die du befreundet hast. Und heute ist das so ein bisschen anders geworden, dass man ja eher so eine unsichtbare Hand hat, die einem den Content dann ins Feed tut und dann schaut, wie man darauf reagiert. Und ich habe da einfach angefangen, jetzt immer zu klicken, nein, ich bin da nicht dran interessiert. Aber ich merke schon, es ist sehr schwierig und man verbringt natürlich schon viel mehr Zeit dann damit, diese Sachen erstmal zu schauen und zu sich seine Meinung zu bilden.
Also klickst du da, nein, du bist nicht dran interessiert, weil du nicht willst, dass du länger auf deinem Instagram-Feed bist als nötig, weil es dich eigentlich schon interessiert? Also meine Frage ist, lügst du den Algorithmus an oder möchtest du gern besseren Content?
Das ist eine gute Frage, weil ich möchte schon, irgendwo kann man natürlich schon sagen, ja, ich interessiere mich dafür oder es ist etwas, was ich wichtig finde und wo ich gerne mich auseinandersetzen würde damit. Andererseits sage ich aber auch, ich möchte diesen Content nicht, weil ich weiß, er wird halt nur deswegen platziert in meinem Feed, weil es eben dieses Engagement bringen soll, weil es meine Zeit in Anspruch nehmen soll, dass ich mich dann vielleicht auch in eine Diskussion verwickle, die dann für mich irgendwie erschöpfend ist und mich von anderen wichtigen Dingen im Leben ablenkt. Und da ist es auch nicht effizient, dann den ganzen Tag zu diskutieren auf Social Media, wenn man im echten Leben andere Probleme angehen könnte und da vielleicht viel effektiver sein könnte.
Je nachdem, was dich interessiert, kann sich's ja auch echt negativ auf deine Stimmung oder vielleicht sogar psychische Gesundheit auswirken. Beispielsweise ist es tendenziell eher so, dass negative Inhalte länger die Aufmerksamkeit von Usern auf der Seite halten. Das heißt, man versucht eher mal was negativ zu formulieren oder Nachrichten, die etwas Schlimmes bringen, werden natürlich eher angeklickt und eher geschaut, was natürlich dazu führt, dass wenn du anfällig dafür bist, also wenn du länger auf Facebook oder Instagram bleibst, weil etwas Negatives in deinem Feed ist, dann kriegst du halt nur noch negative Sachen und das ändert natürlich auch dein Weltbild. Das sind alles Probleme, denen sich, glaube ich, viele bewusst sind. Aber ein weiteres Problem, das wir heute ansprechen wollen, ist eben dieser Fokus, der uns auf eine gewisse Art und Weise abhanden geht. Und ja, wir werden am Schluss die Frage beantworten, sind wir selber daran schuld? Oder ist es vielleicht auch ein Teil des Systems? Vielleicht besprechen wir noch andere Probleme, die es geben könnte durch dieses Data Mining, also dass man so diese Daten zieht aus deinem Profil und damit wirklich vorhersagen kann, was du tun wirst, wie du dich verhalten wirst. Ich meine, es kommt ja immer dieser Vorschlag, das könnte ihnen auch gefallen, zum Beispiel auf YouTube. Das ist eigentlich eher harmlos. Ich meine, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ja, ist mir doch egal, wenn mir Werbung angezeigt wird, die personalisiert ist, ist doch eigentlich cool, dann muss ich nicht suchen oder ich kriege das billigste Angebot und so. Und das stimmt ja auf eine Art auch. Erstmal ist das auch völlig egal, aber es können halt auch sensiblere Ableitungen getroffen werden. Zum Beispiel, wenn aus deinen Daten hervorgeht, was die wahrscheinlichste Religion für dich ist. Oder zum Beispiel, was deine sexuelle Präferenz ist. Und je nachdem, in was für einem Land das du lebst, kannst du einfach dadurch schon Diskriminierung erfahren.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man vielleicht ungesunde Tendenzen hat, also zum Beispiel Selbstzweifel hat, die nicht unbedingt berechtigt sind, dann könnte es auch schädlich sein, wenn der Algorithmus dann einem den ganzen Content der Welt, der Selbstzweifel befeuert oder thematisiert vielleicht, dann anzeigt und da eben dazu führt, dass man in so eine Negativspirale kommt. das könnte natürlich auch passieren, dass man, also weil man eben daran interessiert ist und das mal gegoogelt hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, dass der Algorithmus einem das dann immer mehr abspielt. Und das ist ja auch so, dass diese Rabbit Holes oder diese Bubbles in Social Media zu Problemen werden, wo Menschen sich radikalisieren, weil sie eben Content vorfinden, der ihnen suggeriert, dass es vielen Menschen so geht, dass viele Menschen so denken. Und wenn das diese Meinung, die dort präsentiert wird, auf einem Denkfehler basiert, dann können sie natürlich immer weiter abdriften von der Realität oder von der richtigen Interpretation einer Sache.
Ja, also mangelnde Gesundheit, auch noch ein anderes Thema dazu. Stellen wir uns mal vor, dass deine Daten verkauft werden an eine Versicherung oder irgend sowas und man weiß durch deine Daten, was du für ein Essverhalten hast oder Sportverhalten oder generell, wie gesund du lebst, und du kriegst vielleicht dann einfach eine gewisse Art von Versicherung, Gesundheitsversicherung, nicht durch diese Daten. Oder die Daten sagen voraus, wie sich dein finanzieller Status verändern wird und du kannst zum Beispiel keinen Kredit aufnehmen oder kriegst keine Kreditkarte. Es sind alles so Dinge, die sich schon direkt auf deine Freiheit auswirken. Und jetzt wieder zum Fokus. Ist es da nicht eigentlich auch so? Also ich meine, wenn die Währung dieser sozialen Medien, was ja jetzt mittlerweile recht bekannt ist, Aufmerksamkeit ist, also das ist ja dieser typische Ausspruch, wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt.
Genau, und Flashback SAQ 35 zur Aufmerksamkeitsökonomie.
Da haben wir eigentlich schon drüber geredet, aber jetzt ist es mehr eine, finde ich, auch ethische Frage und auch die Frage nach der eigenen Schuld. Und ich finde, in dieser SAQ 35, muss man auch selbstkritisch sagen, sind wir nicht richtig drauf eingegangen. Wir haben Tipps gegeben, was man selbst tun kann, aber wir sind nicht drauf eingegangen, woher das kommt und ob wir selbst überhaupt schuld sind. Und dazu habe ich ein kleines
Gedankenexperiment.
Sehr gut reagiert. Stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Händler in einem Land, wo alle möglichen Substanzen legal sind, und der dürfte dir einfach folgen oder der würde dir einfach folgen und würde genau herausfinden, was so deine Verhaltenstendenzen sind, würde raussuchen, wo du dich unsicher fühlst, würde raussuchen, wo du dich super fühlst, wo du vielleicht, wann du müde bist, wann du total fit bist, wo du soziale Awkwardness erlebst, also wo dir irgendwas peinlich ist oder so, wann du in Cringe-Momenten bist und alles Mögliche, und würde immer genau im richtigen Moment dir Drogen oder Substanzen anbieten, die dir helfen würden, genau in dieser Situation. Also sagen wir mal, der kommt dann zu dir und sagst, ey, gerade bist du doch nicht so zufrieden in dieser Party, ich habe da was für dich, das Perfekte für dich. Und er hat das auf deine Größe, dein Gewicht, alles angepasst. Das ist ein richtig angenehmes Gefühl für dich. Wäre das nicht auf eine Art übergriffig, oder würdest du sagen, hey, ist doch eigentlich Hammer, das verbessert mein Leben?
Ich würde es nicht unbedingt übergriffig nennen, aber es ist schon so, dass einem da so ein bisschen die Freiheit und die Autonomie abhanden kommt, weil man wird dann schon eingeengt und man hat weniger die Möglichkeit, sich selbst zu helfen, sich selbst damit auseinanderzusetzen, wie man in so einer Situation, wo man sich vielleicht gerade ein bisschen defizitär in einer bestimmten Art und Weise fühlt, wie man damit umgeht und wie man sich das selbst löst. Natürlich, man hat dann immer die Möglichkeit, eine Substanz zu nehmen, aber wenn ich jetzt mal realistisch darüber nachdenke, bringen Substanzen dann ja auch Probleme, wenn man sich einfach daran gewöhnt, das jedes Mal dann zu konsumieren, wenn man sich auf eine gewisse Art und Weise fühlt.
Ich finde eben, es ist recht parallel, weil du hast natürlich deine schnelle Lösung für alltägliche Schwierigkeiten, die ja auch okay sind. Ich meine, sagen wir mal, der gesundheitliche Aspekt und Suchtprobleme und so fallen eigentlich mal vorerst weg und es ist wirklich nur dieses spezifische, auf dich zugeschnittene. Dann wäre es doch so, dass du irgendwann so ein bisschen verlernst, mit diesen Situationen umzugehen. Also du könntest irgendwann gar nicht mehr ohne diese für dich zugeschnittenen Substanzen mit diesen Situationen umgehen. Und auf Fokus übertragen ist das einfach so, jedes Mal, wenn dir langweilig ist oder jedes Mal, wenn du nur kurz was machen willst, bleibst du einfach immer länger. Und zum Beispiel, mir geht das persönlich echt oft so, Busfahrten ohne Handy, ohne Musik, ohne, bei mir jetzt auch Buch, aber generell ohne irgendwas, das halte ich fast nicht aus. Und ich musste das echt in letzter Zeit wieder richtig trainieren, einfach mal nichts zu machen. Mhm. Ich höre dann meistens einfach Leuten zu oder gucke bei denen aufs Handy, was sehr lustig ist.
Ja, das stimmt. Das ist eben die Sache. Man gewöhnt sich ja schon daran und das ist wie, wenn man einen künstlichen Intelligenzalgorithmus hat, der auf den Daten, die man ihm präsentiert, dann etwas vorhersagt. Das entwickelt sich ja nicht weiter. Das ist dann immer nur, es benutzt immer nur die gleichen Daten und geht dann immer weiter in die gleiche Richtung. Und früher war es dann vielleicht eher so, dass man sich spontan nochmal in eine andere Richtung entwickelt hat. Und das ist jetzt ja dann irgendwie ein bisschen eingeengt, fühlt sich das an.
Was denkst du, was ist der Einfluss von zeitlicher Verzögerung der Entscheidung? Weil du hast von Autonomie gesprochen und von Freiheit, die dir genommen wird. Ich meine, eigentlich bist du ja, ich meine, ich sage es jetzt provokant, eigentlich bist du ja frei. Du kannst ja Nein sagen. Du kannst immer Nein sagen. Du kannst auch zu dem Händler, der dich ausspioniert hat, Nein sagen, wenn er dir sagt, hey, du könntest jetzt einen Kaffee vertragen, oder? Oder du könntest jetzt 2 Bier vertragen oder 8, was auch immer. Aber das Problem ist doch, du bist so unmittelbar mit einem Need konfrontiert und diese Person weiß ganz genau, wann du das bräuchtest, dass du fast nicht entscheiden kannst. Und ich glaube, so eine zeitliche Verzögerung wäre das, was dir zumindest ein gewisses Stück an Autonomie zurückgeben würde.
Das ist ja gerade das Ding, in einer bestimmten Situation, wo du gerade ein starkes Bedürfnis fühlst, möchtest du das stillen. Und wenn das nicht geht, dann ja, hinterfragst du es vielleicht oder überlegst dir, wie du auch anders damit klarkommen kannst. Und wenn du immer sofort etwas, also jemanden hast, der dir etwas verkauft, was das Bedürfnis stillt, dann verändert das dich. Und ja, natürlich, du hast immer die Freiheit, Nein zu sagen, aber du hast auch deine menschlichen Bedürfnisse, die dich zu Sachen treiben. Und im Fall von Social Media ist das eben das Bedürfnis nach sozialer Interaktion, nach Informationen über die Welt, damit du auf dem Laufenden bleibst. Also da werden ganz gezielt bestimmte menschliche Bedürfnisse gegen dich ausgespielt quasi.
Eben, und nochmal der Hauptpunkt, ist ja nicht so, dass die Daten, die erhoben werden, einfach allgemein angewandt werden. Also wenn jetzt Facebook einfach nur Daten von Facebook-Usern allgemein nutzen würde und sagen, hey, Katzenvideos kommen generell richtig gut an. Lass mal mehr Katzenvideos bei Leuten in den Feed spielen. Da sehe ich nicht so das Problem. Da denke ich so, ja gut, das ist halt die App. Aber wenn natürlich Facebook rausfindet, was du persönlich brauchst, um auf Facebook zu bleiben und um dich von den Dingen abzulenken, die vermeintlich wichtiger sind, dann sehe ich ein Problem, vor allem, weil ja auch da die zeitliche Verzögerung für so Entscheidungen nicht mehr gegeben ist. Also ich meine, im Feed kriegst du alles unmittelbar.
Genau. Und weißt du, was das Problem dabei ist? Stell dir mal vor, Facebook, Instagram, TikTok würden dir sagen, nach 2 Stunden oder so, jetzt ist aber auch mal gut mit Facebook heute oder Instagram heute. Jetzt gehst du mal, also ich rate dir jetzt mal rauszugehen und Sport zu machen oder sonst was zu machen. Mhm. Das wäre vielleicht ganz gut und dann wäre es ja auch kein Problem, dass alles perfekt, also dass der Content auf Facebook perfekt auf dich zugeschnitten ist. Das Problem ist einfach, dass diese Firmen, die diese Apps produzieren, keine Motivation haben, dich dann irgendwann laufen zu lassen, sondern ihre Motivation ist, sich so lange wie möglich zu binden, damit sie so viel Profit wie möglich erarbeiten. Denn den Profit, den schaffen sie aus der Werbung, die sie schalten, und die wird natürlich besser bezahlt, je mehr sie geschaltet wird oder je länger sie dem Kunden gezeigt wird. Und da ist das Problem meiner Meinung nach, dass es eben keine Regulierung gibt, wie es sie sonst vorher eher nochmal gab, wo du vielleicht die Regulierung warst und beim Buchlesen dann irgendwann gesagt hast, gut, jetzt habe ich auch mal wieder Lust, Leute zu treffen. Es vermischt gewisse Bedürfnisse, wie soziale Bedürfnisse zum Beispiel, dass es dir das Gefühl gibt, die werden gestillt, aber du wirst trotzdem in diesen Apps gehalten. Und da gibt es auch eben die Motivation, dich so lange wie möglich daran zu binden.
Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es einen Großteil deiner persönlichen Entscheidung wegnimmt und dass du nur zu einem geringen Teil selbstverantwortlich bist, wenn du in den letzten Jahren einen Aufmerksamkeitsverlust registriert hast. Zum Beispiel habe ich mir Suchtverhalten immer so vorgestellt, dass du halt an nichts anderes denken kannst, aber auch bewusst das willst. Und ich merke jetzt bei mir, Suchtverhalten, zumindest in meinem Kopf, funktioniert ganz anders. Ich möchte gar nicht am Handy rumhängen, aber ich finde mich plötzlich wieder auf dem Sofa mit dem Handy in der Hand und denke, was mache ich eigentlich?
Da hat man mit einem Buch, glaube ich, früher nicht so eine Situation gehabt, weil man hat sich schon gefesselt gefühlt manchmal, Aber man hat jetzt nicht gedacht, warum lese ich eigentlich dieses Buch weiter? Man dachte, okay, weil ich das Ende des Buchs erfahren will und weil es mich festhält, also weil es spannend ist. Es gab aber kein Buch, was einfach endlos war, wo du, ich meine gut, vielleicht Zeitschriften, die jede Woche rauskamen, aber es war nicht so, dass du da so viel Zeit drin investiert hast.
Du hast noch nie von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen.
Stimmt.
Es hat meine Schwester früher immer gemacht, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass sie einfach die letzte Seite des Buchs als erstes gelesen hat, dass sie wusste, wie es ausgeht. Mhm. Wo ich so dachte, das würde heute null funktionieren. Einfach schon, du hättest schon gar keinen Bock mehr drauf, weil dieser Spannungsbogen nicht mehr da ist. Es ist aber extrem relativ. Das fällt mir auch heute auf. Ich meine, ich lese auch extrem langweiliges Zeug wie Aristoteles und so, dass ich nicht lese, weil es gut geschrieben ist und weil es Spaß macht zu lesen, sondern weil ich den Inhalt will. Und mir fällt es zum Beispiel, seit ich mich extrem viel mit diesen antiken Texten befasse, richtig leicht, so einen Thriller zu lesen oder irgendeinen Roman oder so, weil das ist für mich so leicht zu lesen, es fühlt sich so gut an, es ist so ein Flow von selbst, es ist keine fremde Sprache, es ist irgendwie aus unserer Zeit, Leute haben Handys im Buch, finde ich super. Mhm. Nee, weißt du, was ich meine? Es ist wie ja. So, es ist viel näher und das fällt mir zum Beispiel viel, viel einfacher, als so ein antikes Buch zu lesen und da konzentriert zu bleiben. Genauso fällt es mir aber auch noch viel, viel einfacher, YouTube-Shorts zu schauen, irgendwie 2 Stunden, weil ich halt dabei gar nichts machen muss.
Genau. Die Einfachheit ist einfach noch sehr, sehr maximiert worden. Es ist eigentlich alles so designt, dass es so einfach wie möglich ist, dich damit zu beschäftigen und nicht ermüdend ist, aber dass du immer weiter motiviert wirst, dann dran zu bleiben, das nächste Video zu schauen oder den nächsten Post zu lesen oder den nächsten Content eben zu konsumieren. Und der Surveillance Capitalism ist auch ein Problem, weil es eben das zukünftige Verhalten sehr in den Fokus stellt. Also da wird dann mit den Daten, die erhoben werden, vorhergesagt, wie du am besten wieder zurückkommen kannst in die App oder in das Produkt, um dann eben mehr Engagement zu bringen und mehr Ad Revenue, also mehr Werbeeinnahmen.
Was du vorher angesprochen hast, mit diesen Maßnahmen, die Facebook oder Instagram ergreifen könnte, ist ein sehr guter Punkt. Das wurde auch schon vorgeschlagen, also das wurde schon diskutiert, dass man zum Beispiel sagt, nach 15 Minuten kommt ein Pop-up, das sagt, hey, mach mal 5 Minuten Pause oder mach was anderes. Ich weiß nicht, kennst du Tristan Harris? Der ist jetzt so richtig berühmt geworden dadurch, weil er so ein bisschen ein Google-Whistleblower war. Hm. Es gibt ja diese Netflix-Doku, The Social Dilemma, wo Tristan Harris vor allem beteiligt war an der Produktion und auch selber spricht. Der hat mal als Entwickler bei Google gearbeitet und ja, er erzählt das natürlich selbst so über sich, dass er dann dort diese Probleme gesehen hat, dass es Menschen abhängig macht, dass Menschen immer mehr Probleme haben, sich auf andere Dinge als Facebook zu fokussieren, auf Google zu fokussieren. Ich meine, Google funktioniert ja auch so, dass es dir personalisierte Suchergebnisse anzeigt. Auf jeden Fall hat der dann damals auch Maßnahmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel wieder zurückzugehen zu diesen Seiten skippen, also dass man nicht endlos scrollen kann, dass man Pop-ups kriegt, dass vielleicht Google Mail zum Beispiel, also Gmail, dir nur einmal am Tag gebündelt alle Mails schickt und nicht jedes Mal sofort, wenn du eine Mail kriegst. Mhm. Das fände ich zum Beispiel eine sehr gute Maßnahme.
Ja, ich meine, man will natürlich manchmal auch schnell die Leute erreichen mit E-Mails, deswegen ist das dann wieder ein bisschen schwierig.
Aber wenn du weißt, dass du eine Mail erwartest, dann kannst du ja dann zur gegebenen Zeit reingucken.
Es gibt ja zum Beispiel diese Social und Advertising oder ich weiß nicht, Promotions Inbox heißt die bei Google Mail, wo man dann so soziale Netzwerk-Updates und eben Werbung bekommt und das könnte man tatsächlich einmal am Tag bekommen, weil das hat generell keinen Zeitdruck, das sind keine wichtigen Mails für dich, sondern das ist eben so Konsumenteninformation.
Ja, dann können wir jetzt einmal versuchen, die SRQ zu beantworten. Sind wir selbst schuld, dass uns die Aufmerksamkeit flöten geht? Ich würde das folgendermaßen angehen. Was kann man denn persönlich tun? Du kannst natürlich, wenn es dir vom Job her gegeben ist, nicht mehr so oft in deine Mails schauen, die Notifications bei deinem Handy ausschalten, dass du keine Pop-ups mehr kriegst, dass du keine Bildschirmnachricht mehr kriegst, wenn du eine WhatsApp hast und so weiter. Du kannst auch Social Media einfach nicht nutzen, Aber ich habe das Gefühl, das reicht alles nicht, weil erstens wirst du in einem Umfeld sein, wo alle anderen Menschen diese Apps verwenden und du wirst auch durch deinen Job und durch soziale Kontakte und vieles anderes an solche Apps früher oder später wieder gebunden. Also ich meine, man kommt schon ohne Instagram aus, wenn man jetzt gerade nicht Influencerin ist. Und es funktioniert natürlich auch ein Leben ohne Facebook, es funktioniert auch ein Leben ohne Handy, aber du verpasst halt all die guten Seiten, die das Internet auch hat. Und ich glaube, es ist nicht deine Schuld, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn ihr Probleme habt mit Aufmerksamkeit, mit Fokus, vom Handy, von Social Media abgelenkt seid, dann denke ich, würde es einfach mal helfen zu akzeptieren, dass es nicht die eigene Schuld ist. Ich bin wirklich überzeugt davon. Ich glaube, Surveillance Capitalism sollte sozial und auch politisch angegangen werden.
Mein erster Impuls ist zu sagen, natürlich muss man sich immer so ein bisschen mit den Herausforderungen der Umwelt auseinandersetzen. Und wenn man weiß, dass diese Sachen so funktionieren, wenn man weiß, wie schädlich es ist, dann kann man natürlich schon ein bisschen handeln und etwas dagegen tun. Zum Beispiel, es gibt so Funktionen, zum Beispiel die Social-Media-Zeit pro Tag zu begrenzen auf dem Handy. Aber ich finde, es ist trotzdem nicht so, dass man sagen kann, dass man selbst schuld daran ist. Denn das sind Angriffe von außen auf die Aufmerksamkeitsspanne, die eben zur Profitmaximierung von gewissen Firmen da sind. Und da gibt es einen interessanten Artikel zu den Schäden, die dieser Surveillance-Capitalism bei uns anrichtet, und der bezieht sich auf das Konzept der Slow Violence, also der langsamen Gewalt, was durch Rob Nixon definiert wurde. Und das beschreibt die Normalisierung von scheinbar kleinen Schäden, die dann aber in ihrer Summe und über längere Zeit dann doch signifikanten Schaden anrichten. Also ja, so kleine Veränderungen, die sich so einschleichen und dann mit der Zeit sind es einfach so viele, dass man plötzlich denkt, oh, jetzt hat sich ja schon einiges verschlimmert oder einiges ist sehr viel schwieriger geworden im täglichen Leben durch diese Mikroschäden, die sehr schwierig für uns einzufangen sind mit unserer Aufmerksamkeit.
Der Punkt ist ja auch da, es ist natürlich viel schwerer einzusehen, dass es ein Einfluss von außen ist, der dich dazu bringt, diese Probleme plötzlich im Leben festzustellen. Also wenn du einfach so einen Impact hast, sagen wir mal, ein Atomkraftwerk explodiert, dann würdest du ja nie dir selbst die Schuld geben. Aber wenn sich das so schleichend einstellt, dann hast du den Eindruck, ich mache doch irgendwas falsch, ich bin zu viel am Handy, ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren, mich interessieren Dinge nicht mehr so wie früher. Anstatt, dass du halt auch da sagst, es kann auch Einflüsse von außen geben, die ganz langsam vonstatten gehen. Und das Krasse ist halt auch, wenn es allen so geht, dann fällt es einem auch vorerst nicht so auf.
Also, man sollte da nicht dann den Schluss folgern, dass man selbst schuld daran ist, dass die Aufmerksamkeit immer schwerer zu kontrollieren ist in der heutigen Zeit. Denn da gibt es gewisse Prozesse, die sehr sichtbar oder auch nicht sichtbar sind, die das erklären können.
Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte dazu ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir nicht vornehmlich selbst schuld sind oder verantwortlich sind, sondern Schwächen gezielt ausgenutzt werden, so wie wir es jetzt schon beschrieben haben, dann besteht tatsächlich ein Problem, weil ich persönlich gehe davon aus, dass konzentriert sein und die Fähigkeit zu haben, sich auf Dinge über längere Zeit zu fokussieren, also jetzt nicht nur aufmerksamkeitstechnisch, sondern auch ein Hobby über längere Zeit konsistent auszuüben zum Beispiel, eine Fähigkeit ist, die zu einem glücklichen Leben beiträgt. Nämlich, und das ist jetzt eher meine eigene Meinung, inspiriert durch eher antike philosophische Meinungen, vor allem Aristoteles, aber es gibt Dinge, die sind da, um sie ihrer selbst willen zu machen und nicht als Ziel. Und meiner Ansicht nach sind das Wege zum Glück, Dinge zu tun, die man um ihrer selbst willen tut und eben nicht, weil man damit was erreichen will, wie ein größeres Haus oder mehr Geld. Also keine Mittel zum Zweck. Und etwas vom Einfachsten, das darunter fällt, ist, sich auf was einfach zu konzentrieren und sich an was oder in was zu interessieren, ohne Hintergedanken zu haben. Das Gute daran ist, das kann man halt auch überall machen. Das kann jeder einfach so machen, egal in welcher Situation das du bist. Und ich glaube, wenn uns diese Fähigkeit genommen wird, dann haben wir gesellschaftlich ein Problem und dann wird es halt auch eine Frage von gesellschaftlicher Verantwortung und nicht nur von persönlicher, sondern wir müssen uns fragen, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten, dass mehr Menschen ein glückliches Leben führen? Weil ich meine, das muss doch das Ziel sein von eigentlich allem.
Genau, das ist die ganz große Diskussion, die man haben sollte. Was setzt man als Ziel für die Gesellschaft? Ist das die Profitmaximierung von Firmen? Da kann man sich natürlich seine Meinung bilden, aber da schon Klarheit zu haben und zu sehen, okay, gewisse Sachen passieren, weil Profite maximiert werden sollen und andere Sachen werden getan, weil sie Menschen glücklich machen. Das kann dann schon helfen bei der Übersicht über die Situation in der Gesellschaft, jetzt zum Beispiel beim aktuellen konkreten Thema Aufmerksamkeit, und das kann einem dann auch bei der Meinungsbildung helfen.
Ich meine, abschließend würde ich noch sagen, eine Maßnahme kann man treffen als Individuum, und da ist man tatsächlich selbst schuld, wenn man es nicht tut. Der Adrian denkt schon, ich meine, ich uns zu schon. Bewerten. Das meinte ich aber nicht. Also. Ich meinte einfach mal irgendwas von diesen Tätigkeiten weglassen, wie ich vorher schon gesagt habe. Einfach mal Zug fahren, ohne, vielleicht sogar ohne unseren Podcast, ohne Musik, ohne irgendwas, und sich einfach mal langweilen und merken, wie scheiße sich das anfühlt, nicht abgelenkt zu sein von irgendwas. Weil dann hat man zumindest diese Aufmerksamkeit mal auf das Problem gelenkt und dann kann man sich fragen, was kann man gesellschaftlich tun, und sich fragen, was möchte ich als Individuum tun. Aber bevor ihr den Podcast ausmacht im Bus, bewertet ihn bitte noch, nämlich auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört. Wir bedanken uns herzlich und tausendfach für eure Unterstützung.
Genau. Vielen Dank, und wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Folge mit euch zwischen den Kopfhörern und unserem Mikro. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Denkst du, ich wäre hübsch mit Brille?
Das ist eine Frage, die erwischt mich auf dem falschen Fuß. Ich hab dich, glaube ich, noch nie mit Brille vorgestellt.
Hallo, ich bin Adrian und das ist Max mit Brille.
Ja, hallo, Max hat jetzt eine Brille.